Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Mathieu van der Poel hat die 9. Etappe der Tour de France gewonnen. Tadej Pogacar fährt weiter in Gelb. Red Bull Bora Hansgrohe hatte was vor. Der Plan ging nicht auf. Gehen wir rein in einen wilden Tag bei dieser Tour, wie immer mit dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Servus an Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, Ralf, bevor wir in die Analyse gehen, auch bezüglich eures Teams, ich habe es in der Anmoderation gesagt, also ich fand das vogelwild heute und habe das echt anders erwartet. Wie ging es denn dir?
Ja, wie auch. Wir haben ja gestern schon über die Etappe gesprochen und ich habe gedacht, okay, es wird ein klassischer Ausreißertag, aber es kam im Endeffekt anders. Und es hat zwar schlussendlich Mathieu van der Poel aus einer kleinen Ausreißergruppe gewonnen, aber so eine klassische Ausreißergruppe ist, wo es quasi 2 Rennen in einem gibt, das wo um den Tagessieg gekämpft wird und um die Gesamtwertung vielleicht 10, 15 Minuten später gekämpft wird. Das habe ich erwartet, das haben wir alle erwartet vom Team, aber das kam ganz anders. Wir waren darauf eingestellt, okay, Ausreißergruppe und wir gehen voll in. Maxime van Gils wäre unser Mann gewesen, er hat es ein paar Mal probiert. Mit Unterstützung von Nico Danz, von Mattia Cattaneo, von Jan Dratnik. Also wir waren am Anfang aktiv und wir haben auch unser Pulver relativ früh verschossen, muss man so sagen. Aber die Gruppe stand nicht maximal mal 30 Sekunden, 20 Sekunden und immer wieder wurden sie zurückgeholt, bis sich dann eben eine Gruppe gebildet hat, wo quasi unsere Ressourcen schon aufgebraucht waren und dann war auch Remco und Florian isoliert. Es war suboptimal. Es hat zwar schlussendlich keine Auswirkungen gehabt für uns, aber das hätte eigentlich nicht so sein sollen. Und alles in allem kein großartiger Tag für uns, aber es gab auch keinen Schaden auf unserer Seite.
Also ich kann euch mal mitnehmen. Mein Postfach ist übergelaufen, weil die Leute schon verwundert waren. Sind natürlich auch Fans von Red Bull Bora Hansgrohe unter den zahlreichen Hörern, die wir haben. Und die waren, ja, ein bisschen säuerlich. Der O-Ton war, wie kann es denn sein? Bei den anderen Gesamtwertungsteams sind so viele vorne mit dabei. Hier sind die Kapitäne isoliert, was ja alles andere als ideal ist. Florian musste dann auch Flaschen holen. Diesen Job müssten eigentlich andere machen. Jai Hindley ist zum Beispiel ein Stichwort. Also du sagst es, man hat es anders eingeschätzt, wollte riskieren. Der Plan ist nicht aufgegangen und hat sich aus der Rennsituation dann so entwickelt? Oder muss das nochmal explizit aufgearbeitet werden?
Ja, man muss da schon einmal drüber reden, Team intern. Wir haben morgen am Ruhetag genügend Zeit dafür, weil du kannst den Tagessieg, was schon wichtig ist für uns und wo wir auch so als Ziel ausgegeben haben, nicht über die Gesamtwertung setzen. Und es ist gut gegangen und ja, klar, Florian hat einmal am Auto Flaschen geholt, auch für Remco. Aber das war jetzt kein großer Kraftakt für ihn. Aber es hat auch doof ausgeschaut und ich verstehe auch die Fans, die uns dann da kritisieren. Wir haben es uns auch anders vorgestellt, aber es ist nun mal Racing. Aber eins, glaube ich, steht schon auch fest, speziell Jai Hindley hat sicherlich heute nicht seinen besten Tag in seiner Karriere gehabt. Auch nicht auf seinem Lieblingsterrain mit den Kickern am Anfang, 3. Kategorie. Also die Berge waren ja nicht so lange. Er ist eher der Mann fürs Hochgebirge. Aber sei es wie es ist, es sah doof aus. Aber wir haben Glück im Unglück gehabt. Und wie gesagt, wir sitzen nach wie vor auf Platz 4 und Platz 7, gehen so in den ersten Ruhetag. Und wir müssen uns jetzt fokussieren für die nächsten Aufgaben in der Woche 2.
Wie stark haben denn die externen Faktoren das Rennen beeinflusst? Was meine ich damit? A, die Verkürzung der Etappe. Sorry übrigens an alle Zuhörer, als Ralf und ich gestern gesprochen hatten, stand das so noch nicht fest. Also die Etappe wurde um 30 Kilometer circa verkürzt. Und die Hitze sind ja externe Faktoren, die meiner Meinung nach schon ein Rennen, gerade das Rennen heute, beeinflusst haben. Wie siehst du es?
Ja, die Hitze war natürlich schon, hat es nicht leichter gemacht, das Rennen, aber die Hitze war bei allen anderen gleich. Also ich will das jetzt nicht als Ausrede gelten lassen. Und ja, klar, die Etappe war 30 Kilometer kürzer. Das sollte ein Stück weit helfen, weil einfach die Fahrzeit, die Etappenzeit reduziert wird um 45 Minuten. Aber wenn es ins Finale geht und wenn der Puls oben ist und wenn die Fahrer im Limit sind, dann ist es fast egal, ob du vorher noch 45 Minuten gefahren bist oder nicht. Aber die Etappenverkürzung kam auch nicht von den Organisatoren, sondern das hat das Department oder die Regionalverwaltung für sich entschieden, dass die Etappe eben verkürzt wird wegen der Hitze. Und wäre es wahrscheinlich nach den Organisatoren gegangen, wären wir auf Originalstrecke gefahren.
Genau, aber das war in diesem Departement ist das eben gesetzt, dass ab einer gewissen Temperatur das nicht mehr so stattfinden darf. Und du hattest es schon mal gesagt während der vergangenen Tage, da ist man dann ans Gesetz auch gebunden. So, kurz, Ehre, wem Ehre gebührt. Also Mathieu van der Poel, ich fand ihn bislang eher unauffällig bei dieser Tour, hatte mir auch schon gefragt, spielt da vielleicht keine so große Rolle? Aber dann ist er doch wieder da, der Hund, heute. Und den hat doch jeder auf dem Zettel. Das muss Extraklasse sein.
Ja, und deswegen sind das auch diese Ausnahmefahrer oder diese Champions. Ja, also die siehst du lange nicht. Und dann riechen sie den Zielstrich, dass sie gewinnen können. Und dann können sie Leistung produzieren, um dafür auch zu gewinnen. Also das ist Champions League. Das kann nicht jeder. Und Mathieu van der Poel, ja, ist ja, glaube ich, x-mal Cross-Weltmeister schon geworden, Straßenweltmeister geworden, fast alle großen Klassiker gewonnen. Ja, Champion. Und die können das. Und das macht eben auch den Champion aus gegenüber einem Normalfahrer. Ein Normalfahrer wird dann an solchen Tagen, selbst wenn er sich gut fühlt, Zweiter, Dritter, Vierter, aber der Champion gewinnt. Und er ist ein Champion. Gratulation. Ja,
absolut, auch von meiner Seite. So, lass uns heute drei Hörerfragen bearbeiten. Es haben uns noch mehr erreicht. Wir, mein Kollege Corbinian und ich, werden versuchen, die alle im Laufe der kommenden zwei Wochen noch mit in die Sendung zu nehmen. Versprechen kann ich es aber nicht. So, geht's los mit der ersten Frage von Andreas Jochum. Da geht es um das Team Lidl Trek. Das fährt seit dieser Saison unter deutscher Lizenz. Auch der Hauptsitz ist in Deutschland. Das Team hat personell stark aufgerüstet. Ist es jetzt aus eurer Perspektive ein normaler Konkurrent oder geht es hier auch um die nationale Vormachtstellung, die ihr ja verteidigen müsst?
Ja klar, geht es ein bisschen ums deutsche Prinzip, sage ich mal, wer ist der Hausherr. Aber zuerst finde ich es mal richtig cool, dass die Schwarzgruppe mit ihrer Marke Lidl in den Radsport eingestiegen sind. Und eins der größten Unternehmen in Deutschland. Und wenn sie das machen, machen sie das richtig. Das haben sie getan. Sie sind jetzt nicht nur irgendwie Sponsor geworden, sondern haben auch das Team meines Wissens zu 75% übernommen. Haben auch das Headquarter von Belgien nach Neckarsulm verlegt. Also sie nehmen den Radsport schon ernst. Und ist ja begrüßenswert, wenn externe Sponsoren, also nicht aus dem Inner Circle der Fahrradindustrie, in unseren Sport investieren. Also von dem her finde ich das mal richtig klasse. Ja. Dass man natürlich in Deutschland, wir unseren Anspruch haben, auch das beste deutsche Team zu sein, ja, das ist ja ganz natürlich. Aber ich sehe es auch so, dass das die Konkurrenz, die gesunde Konkurrenz auch das Geschäft belebt. Gell? Und wenn ich dort mal so im Fußball schaue, da gibt's viele Städte, denke ich mal nach Mailand, da denke ich nach London, da denke ich nach Madrid, wo es sehr große Fußballclubs gibt, aber nicht nur einen, sondern zwei oder drei. Und so ist es auch hier im deutschen Radsport. Und also ich finde es alles in allem super positiv und ich freue mich auf einen fairen Wettbewerb.
Gut, gehen wir weiter zu Felix Wickenhäuser, der sich selbst als Berufsreisender bezeichnet und dementsprechend das Thema Hotels auf seiner Liste hat. Ihr bekommt diese Hotels zugewiesen. Wir hatten hier im Hintergrund das schon mal genauer erklärt. Er hat jetzt spezifische Fragen, was das Thema Schlaf angeht. Wie stellt ihr sicher, dass die Athleten so gut wie möglich schlafen? Das ist ja ein wesentlicher Teil der Regeneration ist. Prüft ihr die Zimmer? Habt ihr eigene Matratzen dabei? Geht es da auch jetzt, wenn es so heiß ist, um eigene Kühlgeräte? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Ja, also in der Tat, der Schlaf ist sehr, sehr, sehr wichtig, um zu regenerieren. Und wir überlassen da nichts im Zufall. Ja, es ist richtig, wir kriegen die Hotels zugeteilt und wir müssen diese Hotels auch benutzen. Also wir können jetzt nicht sagen, das gefällt uns jetzt nicht, wir nehmen das im Nachbarort. Das entspricht nicht dem Reglement. Warum ist das so? Das ist ein Stück weit aus der Vergangenheit auch, dass die Anti-Doping-Kontrolleure wissen wollen, wo die Mannschaften untergebracht sind, dass sie quasi kurze Wege haben, wenn sie unangemeldete Dopingkontrollen machen wollen. Wir bereiten das Ganze sehr intensiv vor. Das heißt, 2-3 Monate vor der Tour de France sind schon Leute von uns vor Ort, die Hotels, alle Hotels bei der Tour de France, aber nicht nur bei der Tour de France, sondern auch beim Giro Italia oder bei der Spanien-Rundfahrt inspizieren. Das heißt, wir wissen genau, wenn wir da hinkommen, was erwartet uns da? Ist da ein großer Parkplatz? Wie sind die Zimmer? Wie ist die Klimaanlage? Wie sind die Betten? Und dann geht's ins, dann folgt der nächste Schritt. Was ergänzen wir? In der Regel bei der Tour de France tauschen wir die Matratzen. Das heißt, wir haben unsere eigene, oder die Rennfahrer haben unsere eigenen Matratzen dabei von unserem Partner Seven Sundays. Und die Hotelmatratze kommt raus und die Seven Sundays Matratze kommt rein. Wir haben ganz neue Modelle, die funktionieren mit Kühlung. Das heißt, die Matratze wird gekühlt. Angenehm gekühlt, viel besser wie eine Klimaanlage für ein natürliches Schlafen mit guter Qualität. Dann schauen wir uns die Klimaanlage ab. Meistens sind die in den Hotels, wir steigen nicht in Luxushotels ab. Diese bekommen wir nicht vom Veranstalter. Die gibt es auch gar nicht oft in den Regionen, wo die Radrennen oder wo die Etappen zu Ende gehen, sondern das sind meistens 3-4-Sterne-Hotels. Die Klimaanlage, meistens die Filter schon 3-4 Jahre nicht mehr gewechselt. Wir benutzen die nicht. Wir haben unsere eigenen dabei. Diese werden dann installiert. Die wird dann sehr professorisch mit einem Abluftschlauch durchs Fenster. Da wird improvisiert. Da braucht man viel Panzertape. Aber wir dichten das eben so ab, dass die Zimmer gut gekühlt werden und mit unseren Klimageräten, die wo auch noch die Luft reinigen. Und dann hat jeder Rennfahrer, dafür gibt es auch spezielle Verpackungen oder Taschen, seine Kopfkissen noch dabei und sein Zudeck. Also alles in allem schläft er immer im gleichen Umfeld, auf seiner Matratze, die gekühlt wird, und mit seinem Bettzeug, mit seiner Klimaanlage, aber doch jeden Tag in einem anderen Raum. An diesen Maßnahmen, die wo massiv aufwendig sind, wo massiv Manpower verschleißt, sieht man schon, wie wichtig das für uns der gesunde, nachhaltige und regenerative Schlaf der Sportler ist, dass die am nächsten Tag wieder Höchstleistung bringen können.
Die ja irgendwie auch Berufsreisende sind. So, Frage Nummer 3. Richard Stößel zum Thema Verpflegung bei diesen extremen Temperaturen. Er will genau wissen, jetzt Thema Befüllung der Wasserflaschen, die Icepacks. Ist es denn morgens für eine ganze Etappe schon komplett ausreichend alles in die Fahrzeuge gepackt oder wird während der Etappe nochmal nachgeladen?
Nee, also angefangen mit der Vorbereitung von Flaschen, von der Rennverpflegung wird eigentlich schon am Nachmittag. Von den Leuten, die wo quasi die Zimmer vorbereiten, wenn die Klimaanlagen eingebaut sind und alles, dann ist es oftmals 4-5 Nachmittag. Dann fangen diese Leute an, die Rennverpflegung für den nächsten Tag vorzubereiten. Und die wird natürlich auch gekühlt. Wir haben ein eigenes Kühlauto dabei. Wird dann vorm Start in die Fahrzeuge beladen. Die Flaschen sind natürlich alles gekühlt. Man braucht irre Mengen an Eis. Wir haben auch unsere eigene Eismaschine dabei, dass das eben alles sehr kalt ist. Die Herausforderung ist dann das trinkbare Eis. Und es gibt es dieses Jahr auch neu, so, ja, wie sagt man, wir sagen so Slushy Bottle. Das sind so halbgefrorene Eisflaschen, die wo dann mit der Sonnenkraft richtig flüssig werden, aber doch immer nur sehr kühl sind. Also das Thema Kühlen, die Verpflegung, auch die Gels gibt es in Eisform. Da investieren wir auch sehr, sehr viel und da steckt da sehr, sehr viel Manpower drin, dass dann alles während dem Rennen am richtigen Ort ist.
Ja, hat man dann so handelsübliche Kühlboxen dabei? Das will er auch noch wissen und so rüber.
Nee, wir haben schon welche, die sowohl mit Netzstrom gehen, mit 220 Volt, aber die funktionieren genauso mit dem Stromkreis, was in die Fahrzeuge verbaut ist. Und wir haben aber auch klassische Kühlboxen, wo wir nur mit Crash-Eis eben füllen. Also wir haben beides. Aber das sind sicherlich, was bei uns 10, 15 Kühlboxen, was da rumstehen. Die müssen ja jeden Tag wieder sauber gemacht werden. Also das ist sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund um die Kühlkette, aber auch die Mengen an Flaschen. Wir verbrauchen bei solchen Etappen wie heute sicherlich 250 Flaschen. Die müssen da wieder dann am nächsten Tag wieder befüllt werden. Nicht die gleichen, weil die werden ja als Souvenir den Zuschauern übergeben. Also wir verwenden die Flaschen nur einmal, sondern wir brauchen da jeden Tag 250 neue Flaschen.
Immer wieder spannend, was du uns aus dem Herzen der Tour de France berichtest. Vielen Dank dafür. So, morgen, Montag, Ruhetag. Es folgt jetzt wahrscheinlich erstmal der Transfer. Ansonsten für die Fahrer ist es wahrscheinlich eher ein Ruhetag. Für den Staff, was wir jetzt ja auch schon raushören, ganz im Gegenteil.
Ja, also die Fahrer haben höchste Priorität, dass die morgen wirklich ausschlafen. Die werden vielleicht dann eine kleine Ausfahrt machen, eine Stunde, eineinhalb, irgendwo einkehren, Kaffee trinken, vielleicht ein Stück Kuchen sogar essen. Am Nachmittag eine längere Massage genießen, dann vielleicht irgendwie mal einen Familienbesuch aufkriegen in der Hotellobby. Ja, dann ist eh schon fast wieder der Tag rum für die Rennfahrer. Für den Staff beginnt eigentlich der Tag morgen relativ normal. Morgen wird dann auch wieder alles hergerichtet, schon für den nächsten Tag. Aber auch die Räder werden nochmal durchgeschaut, die Autos werden nochmal geputzt, außen und innen. Also alles nochmal so auf Vordermann gekriegt, die ganze Wäsche. Und es ist ja nicht nur die Rennfahrerwäsche, sondern auch das Personal vor Ort braucht dann neue T-Shirts, neue Hosen, neue Socken. Das wird ja auch alles mal durchgewaschen. Also die Ruhetage fürs Personal sind mindestens genauso anstrengend wie die Renntage. Also die liegen jetzt nicht nur rum oder trinken Kaffee oder essen Eis am Hotelpool. Nee, das ist richtig harte Arbeit auch für die. Und am Abend, das ist so ein Stück weit Tradition, gibt es so ein Team Barbecue. Da bauen wir so eine lange Tafel auf, neben unseren Fahrzeugen am Hotelparkplatz. Und dann wird's, lassen wir den Tag mit dem Barbecue eben ausklingen.
Genau, damit ihr wohlgenährt seid, auch für Dienstag, denn
Und
13 Uhr.
aber
Ja.
das Barbecue ist nur fürs Personal. Die Rennfahrer kriegen normal
Okay,
ihre.
gut. Also, genau, schauen wir auf Dienstag. 13:10 Uhr geht's los, erwartete Ankunft 17:12 Uhr. Von Aurillac geht's nach Le Lioran. 166 Kilometer werden gefahren, 3800 Höhenmeter. Nach 65 Kilometern geht's dann richtig los. Viermal dritte Kategorie, einmal zweite, zwei Anstiege der ersten Kategorie. Die Etappe endet mit einem kurzen, aber knackigen Schlussanstieg. Also, das klingt doch jetzt, also unsere Prognosen, ja, das Papier bei einer Tour de France ist oft nicht das wert, was es am Einkaufspreis hergibt, aber es klingt auf dem Papier nach einer Etappe für die Klassementfahrer. Wie siehst du es?
Ja, denke ich auch, weil es vor allem, weil es nach hinten raus immer schwieriger wird. Heute ist hinten raus eh ein Stück weit einfacher geworden und es geht rein ins Massif Central. Jeder, der wo schon mal dort war, das sind schon richtige Berge, 6, 7, 8 Kilometer lang. Und ich vermute, dass es ein Ausscheidungsfahren gibt vorne ums Klassement. Und ja, wir werden Florian Remco bestmöglich unterstützen, wenn sie sich gut fühlen, was sie auch heute getan haben. Da werden sie vielleicht auch was probieren. Aber wir nehmen die Etappe sehr, sehr ernst und versuchen da weit zu kommen. Und vielleicht auch mal, es ist dann schon fast Halbzeit der Tour de France, auch irgendwann mal was probieren.
Alles klar. Schauen wir uns dann am Dienstag an, hören wir uns dann am Dienstag auch an. Wir machen auch bei Inside Red Bull Bora Hansgrohe am Ruhetag einen wirklichen Ruhetag, nicht wie das Staff von Red Bull Bora Hansgrohe. Deswegen, Ralf, hören wir beide uns übermorgen wieder am Dienstag nach der Etappe. Ich sage danke für heute und wünsche dir, dem Team, einen guten Ruhetag und wir hören uns Dienstag wieder.
Sehr gerne und schöne Grüße. Schönen Sonntag noch.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.